Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Theresa Hiergeist und ich darf in unserem Podcast erstmals eine Doppelfolge präsentieren. Es handelt sich um die Abschlussleistungen zweier Studierender aus dem BA-Seminar Apariciones de la Gran Pantalla, Geisterfilme des frühen spanischen Kinos, das an der Romanistik Wien im Wintersemester 25/26 abgehalten wurde. Wir widmen uns zwei frühen Filmexperimenten des spanischen Kinopioniers Segundo de Chomón, die auf eindrucksvolle Weise zwischen Faszination und Verunsicherung oszillieren. Den Auftakt macht die Folge zwischen Schrecken und Staunen, Gothic-Ästhetik und Attraktionskino in La Casa Encantada von Albuena Yazari, die sich mit der unheimlichen Bildwelt und ihren Effekten auseinandersetzt. Anschließend folgt Vom Spektakel zum Kontrollverlust, Technik und Hybris in Segundo de Chomons El Hotel Eléctrico von Carla Glibusic, in der die Ambivalenz technologischen Fortschritts im Zentrum steht. Ausgangspunkt beider Analysen ist die Frage, wie das frühe Kino als Attraktion nicht nur spektakuläre Effekte präsentierte, sondern zugleich grundlegende Spannungen der Moderne sichtbar machte. In El Hotel Eléctrico begegnen wir einer Welt, in der die Technik zunächst als magisches Versprechen von Komfort und Effizienz erscheint, bevor sie sich verselbstständigt und in einen Zustand des Kontrollverlusts kippt. Demgegenüber entfaltet La Casa Encantada eine Ästhetik des Unheimlichen, die zwischen Schrecken und Faszination changiert und die Wahrnehmung der ZuschauerInnen herausfordert. Beide Filme greifen auf innovative Tricktechniken zurück, die das Kino selbst als Ort des Staunens inszenieren, und gleichzeitig legen sie unterschiedliche Dimensionen einer medial vermittelten Wirklichkeit offen. Hier die Hybris des technischen Fortschritts, dort die Irritation der unkontrollierbaren Natur. Die Filme bewegen sich also zwischen Faszination für die Technik und nicht zuletzt auch für die Technik der Cinematografie und das Unbehagen am Rationalismus und an der Moderne. In der Gegenüberstellung wird deutlich, wie eng Technik und Faszination im frühen Kino miteinander verwoben sind. Die scheinbar gegensätzlichen Themen verbinden sich so zu einer gemeinsamen Reflexion über Kontrolle, Wahrnehmung und die Grenzen des Rationalen.
Reisen wir nun in das Jahr 1907. Das Kino ist eine neue Attraktion, ein Ort des Staunens, der technischen Wunder. Sie entscheiden sich, diese Neuheit selbst zu erleben. Sie betreten den Saal, setzen sich hin, das Licht erlischt. Der Film beginnt. Sie sehen drei Personen, die durch einen dunklen Wald irren. Ein Unwetter zieht auf, Blitze durchzucken den Himmel, es regnet. Dann entdecken die drei Figuren ein altes, verlassenes Haus. Offenbar ein Ort der Zuflucht. Doch plötzlich verändert sich die Fassade. Das Haus bekommt ein Gesicht. Sind sie erschrocken oder eher irritiert? Im Inneren des Hauses wollen sich die zwei Männer auf Sesseln hinsetzen. Doch im nächsten Moment fallen sie zu Boden. Wie ist das möglich? Mäntel verschwinden wie von selbst nach draußen. Ein Geist taucht auf und stiftet Chaos. Was passiert hier? Ist das Spuk oder ein technisches Wunder? Schließlich wollen die Figuren etwas essen. Doch plötzlich bewegt sich das Besteck von selbst, schneidet Wurst und Kuchen und wischt die Krümel anschließend weg. Denken sie sich, wie praktisch, das hätte ich auch gern. Oder fragen sie sich eher, was ist das für ein unheimliches Spukhaus? Genau diese ambivalente Wirkung zwischen Bedrohung und Staunen steht im Zentrum von Segundo de Chomons Film La Casa Encantada aus dem Jahr 1907. Der Film verbindet zwei unterschiedliche ästhetische Logiken. Einerseits greift er zentrale Motive der Gothic-Ästhetik auf, wie ruinöse Architektur, bedrohliche Natur und übernatürliche Erscheinungen. Andererseits folgt er der Logik des frühen Trick- und Attraktionskino, das weniger eine zusammenhängende Handlung erzählt, sondern visuelle Effekte präsentieren möchte. Vor diesem Hintergrund stellt sich also die folgende Frage: Inwiefern verbindet La Casa Encantada Elemente der Gothic-Ästhetik mit der Logik des frühen Trickfilms? Und welches Spannungsverhältnis entsteht dabei zwischen unheimlicher Bedrohung und visuellem Staunen? Diese Frage zu beantworten, wird der Film zunächst im Kontext der Gothic-Ästhetik gelesen, anschließend im Rahmen des frühen Cinema of Attractions. Zu klären, inwiefern La Casa Encantada als Gothic gelesen werden kann, ist zunächst wichtig zu verstehen, dass Gothic kein fest umrissenes Genre darstellt. Wie Richard J. Hand und Jay McRoy betonen, handelt es sich beim Gothic vielmehr um eine ästhetische Strategie, also eine spezifische Art, Raum, Atmosphäre und Bedrohung zu inszenieren. Gothic ist damit kein klar abgegrenztes filmisches Format, sondern eine Stilform, die sich durch verschiedene Medien und Gattungen hindurchzieht. Sie ist nicht so wie der Western oder der Science-Fiction-Film, sondern eher eine ästhetische Durchdringung verschiedener Genres. Das bedeutet, Gothic-Elemente können auch in Filmen auftauchen, die nicht primär als Horrorfilme konzipiert sind. Auch wenn das Gothic inspiriert wurde von den Schauerromanen des 18. und 19. Jahrhunderts. Aber diese Gothic-Ästhetiken können auch in anderen Medien vorkommen. Und gerade diese Offenheit erlaubt es, auch einen frühen Trickfilm wie La Casa Encantada unter diesem Blickwinkel Gothic zu betrachten. Richard J. Hand und Jay McRoy betonen, dass Gothic-Erzählungen häufig Situationen darstellen, in denen vertraute Ordnungen instabil werden, also Räume, Natur oder übernatürliche Kräfte entziehen sich der Rolle der Figuren. Bereits die ersten Bilder von La Casa Encantada greifen diese ästhetischen Motive auf. Die Figuren bewegen sich durch eine dunkle Waldlandschaft. Der Himmel ist von schweren Wolken bedeckt und wir sehen Blitze und Regen. Die Bäume sind verzweigt und haben keine Blätter. Sie sind sehr karg und wirken skelettartig. Fred Botting beschreibt solche extremen Landschaften als typisches Element der Gothic-Ästhetik. Denn Natur erscheint als eine Kraft, die menschliche Sicherheit in Frage stellt. Die Gothic-Ästhetik inszeniert die Natur häufig als feindliche oder unkontrollierbare Kraft. Sie erscheint nicht als idyllischer Raum wie normalerweise, sondern als bedrohliche Umgebung. Und auch in La Casa Encantada zeigt die Natur, dass die Figuren ihre Umgebung nicht vollständig kontrollieren können. Die Figuren befinden sich außerhalb der urbanen Zivilisation und sind der Natur und ihren Elementen vollständig ausgeliefert. Sie können das Unwetter nicht kontrollieren. Das Unwetter zwingt sie, Unterschlupf zu suchen. Also der Sturm treibt die Figuren schließlich dazu, Schutz zu suchen und treibt sie direkt in ein verlassenes Haus. Wenn wir uns das Haus nun genauer anschauen, merken wir, dass es in zweifacher Hinsicht als Gothic Code gelesen werden kann. Warum? Bereits die äußere Erscheinung des Hauses wirkt alt und verlassen, Die Fassade ist beschädigt, der Putz bröckelt und das Gebäude wirkt beinahe wie eine Ruine. Solche ruinösen Gebäude sind ein klassisches Motiv der Gotik-Ästhetik, weil sie Verfall und Instabilität sichtbar machen. In Gothic fungieren solche Gebäude häufig als von Geschichte, Verfall und natürlich Bedrohung. Dann sehen wir aber, dass die Fassade plötzlich ein Gesicht bekommt. Augen und Mund scheinen sich in der Struktur der Fassade abzuzeichnen. Das Gebäude wirkt beinahe wie ein eigenes Wesen. Das Haus wirkt also unheimlich. Es scheint zu reagieren und zu beobachten. Sigmund Freud beschreibt das Unheimliche als Moment, in dem etwas eigentlich Vertrautes plötzlich fremd erscheint. Ein Haus ist normalerweise ein Ort der Sicherheit und des Schutzes. Wenn dieses Haus jedoch ein Gesicht bekommt, verliert dieser vertraute Raum seine Stabilität und wird unheimlich. Gleichzeitig ändert sich damit auch die Rolle des Hauses innerhalb der Handlung. Deshalb ist es auch zweifach kodiert. Einerseits haben wir die äußerliche Erscheinung, doch andererseits haben wir auch, dass das Haus nicht mehr nur der Ort ist, in dem die Ereignisse stattfinden. Nein, es beginnt selbst aktiv in das Geschehen einzugreifen. Es bekommt sozusagen eine gewisse Handlungsmacht. In vielen Gothic-Erzählungen spielt Architektur genau diese Rolle. Gothic-Architektur, so betonen Hand und McCroy, ist nie bloße Kulisse. Also sie trägt aktiv zur Erzeugung von Unheimlichkeit bei. Sie ist nicht nur Hintergrund, sondern sie strukturiert Angst und Bedrohung. Und besonders deutlich wird diese Dynamik auch in der Szene des rotierenden Wohnzimmers gegen Ende des Films. Der Raum beginnt sich plötzlich zu neigen. Zunächst kippt das Haus nach links, dann nach rechts und dann kopfüber. Es rotiert im Kreis und die Figuren fallen mit dem Haus, je nachdem ob nach links oder nach rechts, im Kreis. Also es scheint, als wäre das Haus vollständig aus dem Gleichgewicht geraten. Die Figuren verlieren buchstäblich den Boden unter den Füßen. Auch in La Casa Encantada wird das Haus eben zu einer Art handelnden Kraft, die die Figuren ihrer Kontrolle beraubt. Das Haus verursacht die Destabilisierung anthropozentrischer Ordnung. Also die Ordnung, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und Kontrolle hat, wird hier aufgehoben. Der Mensch ist nicht souverän, er ist verletzlich, orientierungslos und dem Haus vollständig ausgeliefert. Der Mensch wird also aus seiner vermeintlichen Kontrollposition verdrängt. Filmisch wird hier auch eine zentrale Konvention des Bildraums destabilisiert. Die horizontale Bildachse, die normalerweise Stabilität und Orientierung vermittelt, gerät ins Wanken. Man könnte meinen, die Bildachse ist beinahe senkrecht, was wiederum auf die Vertikalität der Gothic-Ästhetik hinweisen könnte. Also wir haben zunächst eine physische, eine buchstäbliche Destabilisierung der Ordnung, denn das Haus kippt nach links und nach rechts, aber wir haben auch eine Destabilisierung auf medialer Ebene, denn die horizontale Achse wird aufgehoben. Es entsteht ein Raum, der seine Balance verliert und sich permanent verschiebt. Der Raum scheint sich also gegen die Figuren zu richten und dadurch wirkt eben das Haus nicht mehr wie eine passive Umgebung, sondern wie ein eigener Akteur innerhalb der Szene. Es kommt zu einer Verschiebung der klassischen Subjekt-Objekt-Ordnung. Nicht der Mensch ist das handelnde Subjekt und reagiert auf die Gegenstände und das Haus, sondern der Mensch wird selbst zum Objekt, auf das der Raum und die Dinge einwirken. Also wieder eine Bedrohung der anthropozentrischen Ordnung, der normalerweise der Mensch steht im Mittelpunkt der Ordnung, der Subjekt-Objekt-Ordnung, dass der Mensch das Subjekt ist und die Dinge ein Objekt. Es wird destabilisiert. Ein weiteres Motiv der Gothic-Ästhetik, das mit diesem Kontrollverlust des Menschen arbeitet, ist das Monster. Gothic-Erzählungen arbeiten häufig mit monströsen Erscheinungen, die den Menschen bedrohen und seine vermeintliche Kontrolle über die Welt in Frage stellen. Am Ende von La Casa Encantada erscheint nämlich ein überdimensional großes Monster, das die Figuren ergreift und scheinbar verschlingen will. Diese Szene aktiviert das Gothic-Motiv, denn es tritt ein Monster auf, das den Menschen körperlich bedroht und die Ordnung der Welt wieder destabilisiert. Noch bevor das Haus allerdings zum Kippen anfängt und das Monster auftritt, passieren auch andere merkwürdige Dinge im Haus. Die Mäntel hängen sich von selbst auf, die Koffer verschwinden zur Tür hinaus und die Sessel, auf denen sich die zwei Männer hinsetzen wollen, verschwinden ständig. Die Gegenstände werden hier animiert und die Grenze zwischen unbelebt und belebt verschwindet. Bis zu diesem Punkt scheint der Film eindeutig als Gothic-Inszenierung lesbar zu sein. Doch die Wirkung ist ambivalent, denn die Szenen erzeugen nicht ausschließlich Angst, sondern zugleich auch Staunen. Diese Doppelbewegung wird besonders in der Tischszene deutlich. Denn wenn das Besteck selbstständig Speisen schneidet und der Tisch sich ordnet oder die Teekanne Tee einschenkt, wirkt das doch weniger bedrohlich als vielmehr bewundernswert und praktisch, oder nicht? Oder die Inszenierung des Monsters scheint auch sehr stark überzeichnet. Die Größe des Monsters und sein plötzliches Auftreten erscheinen beinahe spektakulär. Es entsteht nicht vielmehr ein Moment des Staunens als des Erschreckens. Hier wird deutlich, dass der Film nicht allein im Rahmen der Gothic-Ästhetik verstanden werden kann. Pedro Reula Vaquero weist darauf hin, dass die Casa Encantada in einer langen Tradition illusionistischer Spektakel steht, deren Ziel weniger der psychologische Horror als vielmehr die Erzeugung von Bewunderung und Sinnestäuschung ist. Auch Alicia Cerezo beschreibt Chomons Werk als Teil eines Cines in Literatura. Der Filmhistoriker Tom Gunning beschreibt das Kino der Jahrhundertwende und somit auch Segundo de Chomons Film als ein sogenanntes Cinema of Attractions. Filme dieser Zeit zielten weniger auf eine kohärente Erzählung als auf spektakuläre Effekte und überraschende Transformationen. Auch Joan Minguet Matlori weist darauf hin, dass frühe Filmvorführungen häufig eher eine Reihe spektakulärer Attraktionen ähnelten als einer durchgehenden Geschichte. Also die Zuschauer erwarteten visuelle Sensationen, vergleichbar mit Varieté oder Zirkusnummern. Typisch für diese, aber besonders eben für Segundo de Chomons Filme, ist der sogenannte Tableau-Stil oder Tableau-Shot. Die Kamera bleibt meist statisch und zeigt den ganzen Raum, während die Figuren innerhalb dieses Bildfeldes agieren. Die Schauspieler bewegen sich im Bild also wie auf einer Bühne. Und auch in La Casa Encantada sehen wir zunächst eine solche Totale des Wohnzimmers. Und das wirkt ein bisschen so, als würde man von der Zuschauerreihe auf Theaterbühne schauen. In der Essensszene verändert sich diese Bildgestaltung deutlich. Der zuvor gezeigte Raum wird nun auf einen kleineren Ausschnitt reduziert, den Esstisch. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun vollständig auf das sich bewegende Besteck. Also das Besteck, das sich bewegt, steht im Mittelpunkt. Mercer beschreibt, dass solche Trickeffekte im frühen Kino häufig bewusst eingesetzt wurden, um die Handlung zu unterbrechen und den Effekt selbst hervorzuheben. Der narrative Ablauf tritt dabei eben in den Hintergrund, während der visuelle Effekt zur eigentlichen Attraktion wird. Und genau das geschieht auch in der Essensszene. Die Handlung wird kurzzeitig angehalten, damit das Publikum den Effekt beobachten kann. Der Trickeffekt fungiert nicht nur als Mittel der Handlung, sondern als eigenständiges Spektakel, das sich die Zuschauer ansehen sollen. Diese Effekte entstehen durch frühe Stopptricks, bei denen die Kamera gestoppt, Objekt verändert und anschließend weitergefilmt wird. Beim späteren Abspielen wirkt es dann so, als hätten sich die Gegenstände eigenständig bewegt. Auch wenn man sich die Geschwindigkeit oder die Dauer der Szenen anschaut, merkt man, dass die Szene mit den verschwindenden Sesseln und den herumirrenden Mänteln sehr schnell und hektisch wirkt, fast schon wie ein Zeitraffer. Es wirkt wie ein vollkommenes Chaos und Unordnung. Plötzlich erscheint dann noch ein Geist, der auch sehr herumzappelt. Doch dann kommt die Szene mit dem Essen und es wirkt alles viel ruhiger und langsamer. Die Essensszene dauert mit einer kurzen Unterbrechung insgesamt fast 2 Minuten in einem Film, der insgesamt 6 Minuten lang ist. Während der Essszene tauchen auch die 3 Gesichter der Personen im Bild auf und man sieht ihre hochgezogenen Augenbrauen, die offenen Münder und die aufgerissenen Augen. Die 3 Figuren reagieren also mit übertriebener Mimik. Diese überzeichnete Mimik verstärkt den Eindruck des Staunens. Es wirkt mehr, als würden sie staunen über diesen Effekt, als sich erschrecken. Und solche überzeichneten Reaktionen sind auch typisch für frühe Filmkomik und lenken wieder die Aufmerksamkeit der Zuschauer bewusst auf den Trick selbst. Damit lässt sich die Szene also gleichzeitig auf 2 verschiedene Arten lesen. Einerseits knüpft sie an die Gothic-Ästhetik an, da unbelebte Dinge plötzlich lebendig werden und der Raum seine gewohnte Ordnung verliert. Andererseits funktioniert sie zugleich als klassisches Beispiel für das Attraktionskino, in dem der filmische Trick selbst zum zentralen Moment der Zuschauererfahrung wird. Gerade in dieser Doppelstruktur entsteht eine ambivalente Wirkung des Films. Die Zuschauer schwanken permanent zwischen Unheimlichkeit und Staunen. Vor diesem Hintergrund lässt sich nun festhalten, dass das Unheimliche in La Casa Encantada nicht ausschließlich als Schrecken erscheint, sondern zugleich als visuelle Attraktion inszeniert wird. Der Film greift zentrale ästhetische Motive des Gothic auf, etwa die bedrohliche Natur, das ruinöse Haus, das plötzlich anfängt zu handeln, sowie das Auftreten eines Monsters am Ende des Films. Diese Elemente erzeugen zunächst eine Atmosphäre der Unsicherheit und des Kontrollverlusts, in der die Figuren der Unheimgebung ausgeliefert erscheinen. Der Raum entzieht sich ihrer Kontrolle. Gegenstände werden animiert und selbst das Haus scheint zu einer handelnden Kraft zu werden. Gleichzeitig werden diese Momente jedoch als Unheimlichkeit inszeniert. Die Effekte, durch die sich Möbel bewegen, der Raum kippt oder Gegenstände scheinbar von selbst handeln, werden deutlich als filmische Tricks präsentiert. Die Aufmerksamkeit richtet sich damit nicht nur auf die Bedrohung innerhalb der Handlung, sondern auch auf das über die technischen Möglichkeiten des Mediums Film. Gerade in dieser Verbindung von unheimlicher Bedrohung und visuellem Spektakel entsteht die besondere Wirkung des Films. Die Zuschauer erleben die Ereignisse gleichzeitig als irritierend und faszinierend. Leigh Mercer beschreibt frühe Trickfilme als visuelle Spektakel, dieses Publikum delighting as much as horrifying empfindet, gleichermaßen faszinieren wie erschrecken können. Auch La Casa Encantada erzeugt genau diese ambivalente Zuschauererfahrung. Eine ähnliche Ambivalenz beschreibt Eve Kosofsky Sedgwick, wenn sie von einer Aesthetic of Pleasurable Fear spricht, also einer lustvollen Angst, in der Bedrohung und Faszination gleichzeitig erfahrbar werden. Durch die Arbeit mit dem Spannungsverhältnis Bedrohung und Staunen kristallisiert sich allerdings ein weiteres Spannungsverhältnis, und zwar der Kontrollverlust und die Kontrolle. Während die Figuren innerhalb der Handlung einen Kontrollverlust gegenüber Raum, Natur und Monster erleben, also ein zentrales Motiv der Gothic-Ästhetik, demonstriert der Film gleichzeitig technische Kontrolle des Mediums Film und über genau diese Effekte. Also die scheinbar unheimlichen Ereignisse sind zugleich das Ergebnis filmischer Tricktechniken. La Casa Encantada zeigt die Gleichzeitigkeit von Kontrollverlust innerhalb der Handlung und Kontrolle auf der Ebene der filmischen Inszenierung. Vor diesem Hintergrund lässt sich also die Forschungsfrage zu Beginn dieses Podcasts beantworten. La Casa Encantada übernimmt zentrale Motive der Gothic-Ästhetik, transformiert sie jedoch durch die Logik des frühen Trick- und Attraktionskino. Das Unheimliche bleibt bestehen, wird jedoch gleichzeitig zum Objekt des Staunens. Das Unheimliche wird zur Attraktion.
Stellen Sie sich vor, Sie machen mit Ihrer besseren Hälfte einen kleinen Ausflug, einen Trip, in ein städtisches Luxushotel. Aber im Jahre 1908. Und bei ihrer Ankunft erwartet sie ein Portier. Sie fahren mit einem Fahrstuhl nach oben in ihr Zimmer. Und von da an geschehen aber Dinge, die jenseits ihrer Vorstellung sind. Denn anstatt dass sie die Koffer auspacken, werden sie wie von Geisterhand selbst entpackt. Ihre T-Shirts, ihre Hosen wandern von selbst in den Kleiderschrank, in die Schubladen. Sie haben Lust auf einen neuen Haarschnitt? Kein Problem. Die Schere schneidet von selbst, ohne Friseurbedarf, ohne menschliche Hilfe. Ihr Bart wird rasiert, von Geisterhand. Der Tee wird ihnen eingeschenkt, das Essen wird von alleine zubereitet. Dieses Hotel hat fast keine menschlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für das Jahr 1908 klingt das recht modern und beinahe unmöglich, oder nicht? Naja. Nicht ganz, denn dieses Hotel, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, ist das sogenannte El Hotel Electrico, oder besser gesagt, es ist ein Film, der diesen Namen trägt, von Segundo de Chamon aus dem Jahr 1908. In diesem Hotel übernimmt Elektrizität sämtliche Abläufe. Das Ganze wird von einer großen Maschine betrieben, der wir eben diese automatisierten Handlungen verdanken können. Und am Ende allerdings des Films gerät dieses System außer Kontrolle und die Maschine wird kaputt und dementsprechend werden dann diese Objekte, die ursprünglich für den Menschen gedacht waren, wenden sich dann nun gegen den Menschen und fliegen wirr durch die Gegend herum und werden beinahe bedrohlich für den Menschen. Und meine Fragestellung, mit der sich auch der heutige Podcast beschäftigt, ist, wie inszeniert El Hotel Electrico Technik? Entweder als Spektakel oder als etwas, was man mit Skepsis betrachten muss. Also hat der Film El Hotel Electrico nun eine positive Haltung der Technik gegenüber oder eine kritische? Ja, beide Komponenten sprechen nämlich für den Film. Meine These ist allerdings, dass der Film kein bloßer Trickfilm ist, sondern ein früher medienreflexiver Diskursraum auch ist über die Technik. Also er bietet eine kritische Reflexion über die damalige technische Erneuerung, nämlich Elektrizität, die ja fast etwas Magisches war zu dieser Zeit. Und Technik erscheint nämlich im Film zunächst als ein großes Wunder, als ein Spektakel, wird dann aber am Ende als instabil dargestellt und schließlich auch als potenziell bedrohlich. Zur theoretischen Einordnung ziehe ich auch die Science-Fiction-Theorie heran, denn meines Erachtens lässt sich dieser Film als ein Vorgänger oder als ein früher Science-Fiction-Film lesen. Laut Definition von Talot ist Science-Fiction ein Genre, das Dinge zeigt, die normalerweise nicht existieren. Aber der Film macht sie eben sichtbar durch Spezialeffekte. Und genau das trifft ja auf unseren Film zu, durch diese ganzen Stop-Motion-Effekte, also durch die kleine Aneinanderreihung von Bildchen, haben wir den Anschein, dass eben diese ganzen Gegenstände sich von alleine bewegen. Und eine weitere Definition, die recht zutreffend ist für unseren Film, ist die von Vivian Sobchak, denn sie betont, dass Science Fiction visuelle Räume erzeugt, in denen man kulturelle Vorstellungen und Ängste auch projizieren kann und materialisiert werden. Dementsprechend fungiert unser Hotel Electrico auch als Projektionsfläche der damaligen Moderne und ihren auch Vorstellungen und Ängsten natürlich. Kurz einmal zu generellen Infos oder zum Schauplatz, zum Chronotopus dieses Films. Der Film spielt sich in einem urbanen Milieu ab, also in einem Luxushotel. Woran lässt sich das erkennen? Zunächst einmal spricht der Fahrstuhl für sich. Also der Fahrstuhl war ja damals auch etwas ganz Neuartiges zu dieser Zeit. Und dass man in einem Hotel übernachtet, war auch zur damaligen Zeit eine neue Art des Freizeitkonsums unter der Mittel- und Oberschicht. Lane Mercer argumentiert beispielsweise auch, dass materielle Objekte, die wir im Film vorfinden, nicht bloße Requisiten sind, sondern sie tragen immer eine implizite Bedeutung und sind Marker, also sie sind als Marker zu interpretieren, die nationale Modernität darstellen. Und unser Hotel hat eben diese Gegenstände wie den Fahrstuhl oder die Kleidung der Hotelgäste, die das zwar nicht explizit betont, dass diese Menschen wohlhabend sind, aber diese Gegenstände lassen uns darauf zurückgreifen und komplizieren das. Und daher ist das Hotel nicht bloß ein Schauplatz, es ist nämlich auch ein Raum technologischer Selbstbehauptung. Ein weiterer interessanter Punkt ist, wenn man den Film aus wahrnehmungstheoretischer Perspektive betrachtet, denn auch hier lässt sich der Film als sehr modern interpretieren. Laut Bornstein ist die Moderne geprägt von analytisch-reduktionistischem Denken. Was bedeutet das jetzt? Das sind Fachbegriffe, die zunächst nicht viel aussagen. Naja, früher war also die Zeit der Vormoderne oder vor der Modernen hat man sich mehr auf das große Ganze fokussiert. Die Welt hatte eine harmonische Ordnung, Bewegung galt als kontinuierlich und Wahrnehmung war etwas, was natürlich gegeben war. Allerdings, die moderne Denkweise fängt an zu fragen, okay, aus welchen Teilen besteht etwas? Welche Elemente erzeugen ein Phänomen? Kann man Wahrnehmung auch technisch analysieren? Und das nennt sich eben Reductionist Thinking, dass nämlich komplexe Dinge in kleinste Einheiten zerlegt werden. Und ich habe ja vorher erwähnt, dass dieser Film recht viel Stop-Motion-Effekte verwendet. Und das kann man natürlich auch so lesen, dass einzelne Bewegungen zerlegt werden und dann zusammengefügt werden und somit auch ein neues, großes Ganzes, eine neue Bewegung dadurch entsteht, nämlich die Illusion, dass sich Gegenstände, Objekte von Geisterhand selbst bewegen. Und das ist recht modern und zutreffend auch für unseren Film natürlich, diese Beobachtung von Bornstein. Ein weiteres Phänomen, das sich in diesem Film sehr präsent ist, ist das der Objektivierung und Animierung. Vielleicht ist der Begriff der Objektivierung irgendwie irreführend. Man denkt zunächst vielleicht, das betrifft irgendwie nur Objekte und Gegenstände. Nicht in diesem Film, denn auffällig ist, dass der Film die Umkehrung von Subjekt und Objekt sehr sichtbar macht. Das heißt, die menschlichen Figuren werden passiv, während die Dinge handeln und sehr im Vordergrund stehen. Auch die Kamera platziert diese Dinge in den Vordergrund. Die Objektanimation destabilisiert nämlich unsere Gewohnheit, also unsere gewohnte Wahrnehmungssysteme, unsere gewohnten Ordnungssysteme. Mercer beschreibt Jarmonds Werk nämlich als protosurrealistisch, da es gerade diese Subjekt-Objekt-Grenzen auflöst und auch Modernitätsängste sichtbar macht. Doch was ist genau jetzt das Gruselige an dieser Sache? Viele würden vielleicht argumentieren, naja, okay, dass wir uns zurücklehnen können, ist doch etwas ganz Tolles und dass wir hier auch einmal passiv sein können. Naja, aber vielen Menschen macht das auch Angst und das ist auch verständlich, denn was uns als Menschen ausmacht, ist natürlich unsere Agency, also unser Handlungsvermögen. Und die Technik übernimmt das aber in dem Film und nimmt es uns quasi auch weg. Es mag zwar anfangs sehr gemütlich wirken, aber es hat auch eine gruselige Komponente, wenn man weiß, okay, ich bin hier nicht mehr die zentral handelnde oder die zentral agierende Macht, sondern es gibt etwas Übergeordnetes. Aber gleichzeitig ist das ein Phänomen. Diese Objektivierung der Menschen ist auch etwas, was natürlich Faszination erweckt, beziehungsweise nicht wirklich die Objektivierung der Menschen, sondern die Animierung der Gegenstände ist gleichzeitig etwas, was uns fasziniert, denn wir sehen etwas, was wir uns eigentlich nie wirklich erhofft haben oder gedacht haben, dass wir sehen können. Doch diese Spezialeffekte ermöglichen uns das. Und Tom Gunning liefert hierfür einen zentralen Begriff. Er spricht nämlich vom Cinema of Attractions, also einem Kino, das nicht primär erzählt, also das sich nicht primär auf das Narrative fokussiert, sondern vielmehr zeigt. Das Zeigen rückt in den Vordergrund. Die Kamera ist somit nicht psychologisch, sondern sie präsentiert ein Spektakel. Die Technik wird uns quasi ausgestellt. Doch wie ist denn nun diese Ambivalenz zu interpretieren? Wie ist dieses Spektakel, diese Darstellung vom Spektakel im Großen und Ganzen, also im Großen zu interpretieren? Denn heißt das nun, dass der Film einen größeren Wert darauf legt, die Technik als etwas Positives darzustellen? Oder doch eine sehr kritische Haltung gegenüber der Technikerneuerung hat? Naja. Wenn man das Ganze quantitativ analysiert, wird man schnell darauf kommen, dass der Großteil des Films, etwa 8 Minuten, uns zeigt, wie reibungslos Technologie funktioniert und dass es ein Wunder ist, das Staunen erzeugt, etc. etc. Talot betont nämlich, dass die visuelle Realisierung des Unmöglichen Staunen in den Zuschauerinnen und Zuschauern erzeugt. Auch Antonio Costa beschreibt Ähnliches, denn frühe Trickfilme galten als extraordinary adventures, also als außergewöhnliche, fast magische Abenteuer. Allerdings bleibt dieses Wunder instabil, denn wie ich bereits erwähnt habe, gerät diese Maschine im letzten Teil des Films außer Kontrolle. Genauer gesagt, nur eine Minute circa des Films wird uns eben diese negative Komponente gezeigt, aber diese negative Komponente bleibt dadurch, dass sie ans Ende platziert worden ist, sehr hängen. Das Ende hat ja immer eine relativ wichtige Bedeutung im Kino, da es ja den Zuschauerinnen und Zuschauern am meisten hängen bleibt und am meisten zum Denken anregt. Ich finde, dass man auch hier ein weiteres Konzept sehr anwenden kann. Und zwar ist das das Hybris-Konzept. Für all jene, die vielleicht nicht so vertraut sind mit dem Hybris-Konzept. Hybris kommt aus dem Griechischen und bezeichnet eine übermäßige Selbstüberschätzung des Menschen, also den Glauben, dass man natürliche, moralische oder sogar göttliche Grenzen überschreiten kann, um vollständige Kontrolle über die Welt zu erreichen, über die Welt, die Natur etc. Eine zentrale Figur aus der griechischen Mythologie ist hierfür auch Ikarus. Ikarus war ein junger Mann, der sich mit künstlichen Flügeln quasi den Wunsch erfüllen wollte, nämlich dass er zur Sonne fliegt. Und er ignorierte dabei auch jegliche Warnungen seines Vaters, nicht zu nahe an die Sonne zu fliegen. Ja, er wollte natürlich so hoch wie möglich hinauf und was ist passiert? Seine Flügel sind geschmolzen, das Wachs ist geschmolzen, das diese Flügel zusammenhält und er stürzte ins Meer ab. Somit wird seine Selbstüberschätzung irgendwie auch bestraft von den Göttern und das lässt sich vielleicht auch auf unseren Film zurückführen, denn auch hier im Film handelt es sich ja um Boundless Presumption, wie Carlo Bordoni sagen würde, also eine grenzlose Selbstüberschätzung der Technologie. Bordoni argumentiert nämlich, dass Fortschrittsdenken oft auf einer Illusion basiert und das Hotel dient eben als Allegorie dieser Selbstüberschätzung. Naja, was ist immer Ziel? Warum streben Menschen danach, Kontrolle zu übernehmen? Laut Termoilen beispielsweise ist technologischer Fortschritt auch ein Ausdruck danach, dass man den Willen hat, Meisterschaft zu erreichen. Also irgendwie einer gottnahen Funktion näher zu kommen. Und das kann wiederum in Hybris umschlagen werden. In der Antike wollten eben Personen wie Ikarus ihre göttliche Funktionen oder göttliche Mächte anstreben, werden dafür bestraft. Hier in unserem Fall haben die Menschen diese positiven Eigenschaften der Elektrizität, der Technik überschätzt und haben sich irgendwie zu weit aus dem Fenster gelehnt und quasi Naturgesetze ignoriert. Und was ist nämlich in diesem Fall, wenn wir es so sehen, ein Naturgesetz? Naja, das, dass der Mensch sich seines Verstands bedienen soll. Also nicht ein Mensch ist nicht dazu da, um passiv zu sein, um als ein Objekt, so wie ein Objekt zu leben und sich berieseln zu lassen, sondern der Mensch handelt aktiv. Und durch diese übertriebene Ausnutzung, diesen übertriebenen Missbrauch dieser Maschine hat der Mensch eben diesen Sinn verloren, der dann auch dementsprechend bestraft wird am Ende. Es lässt sich sehr gut anwenden, dieses Hybris-Konzept. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist der von Badino und Navarro, denn diese beiden Autoren warnen vor linearen Fortschrittsnarrativen. Die Moderne sei nämlich kein kontinuierlicher Aufstieg, sondern sie sei von Instabilität geprägt. Es gibt Ups und Downs, aus denen wir natürlich lernen. Und dieser Zusammenbruch der Maschine visualisiert eben genau diese Instabilität. Fazit nun dieses Films ist, dass El Hotel Electrico kein naiver Technikoptimismus ist. Also das ist mir ganz wichtig, dass das rüberkommt. Es handelt sich hier nicht nur um die bloße Anwendung von Spezialeffekten, die Faszination erzeugen soll. Klar ist das eine große Komponente des Films, aber qualitativ gesehen hat das Ende eine viel größere Bedeutung, einen viel größeren Einfluss auf das Publikum, auf das Denken, auf die Reflexion. Denn diese Objektivierung der Menschen und die Animierung der Objekte ist gleichzeitig etwas natürlich, was Faszination erweckt. Aha, okay, Gegenstände bewegen sich, Gegenstände werden lebendig und das sehe ich, ich kann das sehen. Das Kino kann das darstellen mit Spezialeffekten. Gleichzeitig hat es natürlich auch eine gruselige Komponente, denn diese Grundnatur des Menschen, des aktiv Handelnden, wird einem weggenommen. Und Segundo de Chamón warnt meines Erachtens die Menschheit davor, sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen und diesen Technikfortschritt zu missbrauchen für sinnlose Luxuszwecke. Und da lässt sich eben auch sehr gut dieses Hybris-Konzept anwenden, indem man eben für diese Überheblichkeit, für diese Arroganz zu denken, dass man die Welt kontrollieren kann und göttliche oder natürliche moralische Grenzen überschreiten kann, wird dann eben auch bestraft. Und wichtig auch noch, zusammenfassend auch, ist diese Fragilität moderner Systeme wird eben auch thematisiert. Nichts ist perfekt, nichts verläuft perfekt. Man kann sich nicht auf eine Maschine zu 100% verlassen und eine Balance zu finden, ist, glaube ich, das Wesentliche und das Wichtigste in dieser ganzen Diskussion. Dementsprechend inszeniert El Hotel Electrico Technik nicht als pures Zukunftsversprechen, sondern eher als ein Spannungsfeld zwischen Faszination und Kontrollverlust. Und schon 1908 zeigt sich, was Science Fiction auch später systematisiert, nämlich Technik nie nur ein Fortschritt ist, sondern immer auch eine Projektion kultureller Angst. Und das lässt sich auch im heutigen Diskurs wunderbar interpretieren, denn auch wir stehen im Wandel stehen mitten im Wandel einer neuen Technikinnovation, nämlich die der künstlichen Intelligenz, die uns auch natürlich wie den Menschen im Hotel Luxus bietet, effizient ist, zeitsparend. Wir können uns zurücklehnen, berieseln lassen, alles ist vereinfacht. Aber das Ganze macht auch vielen Menschen Angst oder den meisten Menschen auch Angst. Wie weit kann das gehen? Und deswegen gibt es auch schon viele Science-Fiction-Filme, die gerade das thematisieren, mit der KI, mit Robotern, menschenähnlichen Robotern, wo man dann auch nicht mehr unterscheiden kann, was sagt der Mensch, was sagt der Roboter, was ist jetzt echt, was ist nicht echt. Dementsprechend sehen wir das auch schon im Jahr 1908, Science-Fiction-Filme genau den Technikfortschritt zu dieser Zeit auch kritisch hinterfragt haben und dargestellt haben. Die Kernaussage, die ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun mitgeben möchte, ist zum einen, dass Science Fiction als Genre sich nicht ausschließlich dadurch charakterisiert, dass man Spezialeffekte verwendet, um fantastische Dinge zu demonstrieren, sondern es gibt auch halt auch eben diese kulturwissenschaftliche Ebene, in der man sich mit dem Diskurs der damaligen Gesellschaft auseinandersetzt und in dem man auch diesen Technikwandel kritisch unter die Lupe nimmt. Und somit ist unsere heutige Frage, ob der Film El Hotel Electrico nun Technikfaszination oder Fortschrittsskepsis demonstriert, keine Entweder-Oder-Frage. Die Antwort darauf ist ambivalent, wie der Film selbst auch. Segundo de Chamón stellt sich hierbei nicht ausschließlich auf eine Seite, sondern warnt davor, dass man eben in das eine Extremum oder in das andere Extremum geht. Und wichtig ist eben, diese Balance zu finden, sowohl in der Anwendung als auch in der Skepsis. Und somit möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich für das Zuhören bedanken und ich hoffe, Sie haben auch neue Erkenntnisse über das spanische Kino gewonnen.